Friedensbote unter kriegerischen Masai. Das lässt schon vermuten, dass wir nicht nur über den Unterallgäu sprechen, sondern eher über Afrika. Aber bevor wir das tun, lieber Scheuerl, begrüße ich Sie herzlich hier in unserem Studio. Sie tragen ein goldenes Kreuz um den Hals. Ist das ein Orden oder Kennzeichen irgendeiner Bewegung?
Ich habe das von einem französischen Freund bekommen, der war Sozialist. Den kannte ich vom Schüleraustausch her und der hatte sich nach einer schweren Krankheit bekehrt, wurde gläubig und hat mir bei einem Besuch dieses Kreuz umgehängt. Und ich war damals Student und habe eigentlich gar nicht besonders christlich gelebt. Habe dieses Kreuz dann betrunken, muss ich zugeben, an einem Badeweiher verloren. Und wie ich einige Monate später zum zweiten und letzten Mal an diesem Badestrand da war, habe ich geschlafen und wie ich aufgewacht bin, hatte ich dieses Kreuz in der Hand. Der Riemen war schon ins Gras eingewachsen und ich saß dann so halb wach, halb schlafend da und dachte, das gibt's doch nicht. Und sagte, lieber Gott, es ist gut, ich bin dabei.
Und wie hat sich das dann ausgewirkt?
Zunächst wusste ich jetzt gar nicht, was da mit mir jetzt werden soll, aber ich habe ein halbes Jahr später meine jetzige Frau kennengelernt. Und die hat mir von ihrem Glauben an Jesus erzählt. Und wie ich die getroffen habe, dann dachte ich, die hat genau das, was ich brauche.
Ja. Haben Sie vorher nichts gehört von Jesus?
Doch, ich bin katholisch aufgewachsen, war eigentlich auch ein treuer Kirchgänger ein Leben lang und ein Gottsucher. Aber ich hatte eben nie die Distanz zu Gott überbrücken können. Ja, ich wusste nie, wie komme ich wirklich an den Gott ran. Und jetzt kommt hier eine junge Frau, die mir überzeugend erzählen kann, dass sie eine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Und dann dachte ich, ja, jetzt weiß ich, was ich brauche.
Ja, wie haben Sie diese Frau gefunden?
Ich war damals Student in Augsburg, habe Wirtschaft studiert in dieser Zeit und ich war auf der Heimreise ins Allgäu zu meinen Eltern im Zug, hatte einen riesigen Kontrabass dabei und dann hat die mich gefragt, ob das der richtige Zug ist Richtung Oberstaufen, der da in Immenstadt am Bahnsteig stand. Da stand außen kein Schild dran und ich sagte, also sonst fährt er immer dahin, er wird das heute auch tun. Da bin ich eingestiegen und dann haben wir uns zueinander gesetzt. So. Und so haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Das hat auch noch eine Zeit gedauert, aber das war zumindest die erste Begegnung.
Wie kam Ihre Frau denn zu dieser fröhlichen Glaubensaussage, die Sie so fasziniert hat?
Meine Frau ist eine gebürtige Dillenburgerin. Und die hatte eine Freundin aus der Gegend um Dillenburg und die hat meine Frau schon als Kind mit in so eine Pfingstgemeinde genommen. Und wie meine Frau später in Oberstaufen gewohnt hat, hat sie an einem Glaubenskurs teilgenommen von einem damaligen Vikar der Kirche. Und der hat sie sozusagen über diesen Glaubenskurs dann zu einem lebendigen Glauben geführt. Bei der geistlichen Gemeindeerneuerung war die damals da.
Ja. Was hat denn Ihre Frau beruflich gemacht?
Die hat damals gerade angefangen, Medizin zu studieren, wo wir uns kennengelernt haben.
Aber nun haben Sie gesagt, Sie haben Wirtschaftswissenschaft studiert und sind trotzdem Pfarrer geworden. Wie geht das?
Ich war nie ein begeisterter Wirtschafter. Ich habe auch heute kein Interesse an diesen Dingen. Und ich wusste schon, eigentlich ist es nicht mein Ding, es ist eine Verlegenheitslösung. Und wie ich mich bekehrt hatte, habe ich gesagt, jetzt will ich es wirklich wissen. Lieber Gott, was hast du vor bei meinem Leben? Ich hatte eigentlich nach dem Vordiplom, das ich noch geschrieben habe, einen Studienplatz in Paris und wollte da richtig einen drauf machen. Aber jetzt hatte ich ja völlig neue Lebensausrichtung. Da habe ich gesagt, da fahre ich nicht nach Paris, das lasse ich bleiben. Ich versuche jetzt mal ein Jahr lang irgendwas Vernünftiges zu tun. Und ich habe dann auch intensiv gebetet, habe gesagt, lieber Gott, was hast du vor mit meinem Leben? Und dann habe ich gesagt, so, damit ich das rausfinde, tue ich jetzt ein Jahr lang irgendeinen Hilfsdienst. Und dann habe ich einfach Hinz und Kunz angerufen, angeschrieben, wo kann ich ein Jahr mitarbeiten. Und ich habe sehr viele Briefe rausgeschrieben und Anrufe geführt und ich habe eine positive Antwort gekriegt aus Nordkenia von einem katholischen Priester aus der Wüste, in der Chalbi-Wüste bei den Gabra. Der hat gesagt, komm zu mir, ich kann dich brauchen. Denn ich komme vom Bauernhof und auf so einer wilden Missionsstation, da kann man schon so einen Kerl gebrauchen, der einfach mit Maschinen umgehen kann. Und so kam ich zum ersten Mal nach meinem Vordiplom nach Kenia.
Was heißt das eigentlich, habe mich bekehrt?
Für mich heißt es, aus einem in viele Richtungen suchenden Menschen wurde jemand, der eine Antwort und einen Weg gefunden hat, eben den Glauben an Jesus Christus, Orientierung an der Bibel, christliche Gemeinschaft. Erlösung, vor allen Dingen für mich ganz wichtig, ein Sinn für mein Leben.
Ja. Und dafür hat der Pfarrer dort Verständnis gehabt.
Ja.
So konnte ihr Glauben wachsen.
Ich war ja da nur gut 4 Monate und habe dem geholfen. Und es war ein ganz beeindruckender Mann, ist jetzt inzwischen ein sehr alter Mann, Xaver Tiroler, den ich sehr, sehr schätze für seine Integrität und auch für seinen Glauben.
Ja. Und dann sind Sie also als einer, der nicht länger Wirtschaftswissenschaft studieren wollte, mit Afrika-Erfahrung in das Studium der Theologie gegangen.
Noch nicht gleich. Ich war damals in Kenia gewesen und meine Frau hatte damals bereits Beziehung zur Jugend mit einer Mission. Und die kam mich besuchen, damals noch als meine Freundin. Und dann sind wir kurz miteinander durch Kenia gereist und wir sind zur Jugend mit einer Mission nach Mombasa an den Indischen Ozean. Und dort fing gerade eine Jüngerschaftsschule an. Das ist so eine Art Bibelschule. Wir durften dann so 2 oder 3 Vorlesungen teilnehmen und ich wusste genau, ich muss hier bleiben. Das ist mein Punkt. Hab die dann gefragt, Leute, darf ich hier noch bleiben, bis diese Schule zu Ende ist? Dann haben die gesagt, das müssen wir uns erstmal überlegen und drüber beten. Und am nächsten Tag oder 2 Tage später haben sie gesagt, du darfst bleiben. Und so war ich dann noch einmal für 5 Monate in Kenia, habe diese ganze Jüngerschaftsschule mitgemacht, 3 Monate Lehre und dann nochmal 2 Monate Missionseinsatz. Und das war faszinierende Zeit.
Und Ihre Frau war inzwischen wieder nach Deutschland
genau,
gereist?
Genau, zum Studium.
Wann ist denn aus der Freundin die Ehefrau geworden?
Wir haben dann 2,5 Jahre nach dem Kennenlernen geheiratet. 88, Oktober.
Da waren Sie beide noch Studenten.
Genau. Ich hatte dann jetzt angefangen, Theologie zu studieren, war im 3. Semester und sie war im 5. Medizin.
Wollte sie Ärztin werden oder ist sie Ärztin geworden?
Genau, sie ist Ärztin geworden, hat dann viele Jahre pausiert, solange die Kinder klein waren und ist jetzt seit einigen Jahren wieder drin. Die ist Fachärztin für Allgemeinmedizin.
Ja, das sagen Sie jetzt so nebenbei, das ist ja doch ein entscheidender Schritt für ein Ehepaar, wenn es auf einmal Kinder kriegt. Wie viele Kinder haben Sie?
Ich habe 4 Kinder, 3 Mädchen und einen Jungen. Die Mädchen, das sind Zwillinge, die sind jetzt 22. Und dann noch ein Mädchen, die ist 20 und der Junge ist 17.
Ja, aber Sie sind ja dann irgendwie auch nach Beendigung des Studiums dann bald aus Deutschland weg. Wie kam das denn?
Ich war nach dem Studium natürlich erstmal Vikar in Geretsried bei München. Mir fiel es nicht leicht, Vikar zu sein in der Kirche in Deutschland, weil das war doch recht spröde für mein Lebensgefühl und auch für mein Glaubensgefühl. Und in dieser Zeit, als ich Vikar war, da kam mal ein Kollege auf mich zu und sagte, da gibt es ein Missionswerk der Kirche in Neuendettelsau. Ich wusste von dem allem noch gar nichts, denn ich bin ja katholisch aufgewachsen gewesen. Dann hat er gesagt, da fahren wir miteinander hin und schauen uns das mal an. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du meinst. Der hatte damals eine ganz genaue Vorstellung, wo er hin will, nämlich nach Kibaya im Maasai-Land in Tansania. Ich hatte keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich dort war und gemerkt habe, die haben Interesse an mir und an meiner Frau, weil wir halt wahrscheinlich eine ideale Beziehung sind als Ärztin und als Pfarrer. Ich hatte auch dieses schwer beschreibbare Gefühl, als ich dort in die Kapelle reinging, von hier wird's losgehen. Und dann war ich natürlich gespannt und interessiert und da waren dann ein paar Gespräche hin und her und dann habe ich sie gefragt, ja, wenn ihr Interesse an mir habt, wo würdet ihr mich denn gerne hinschicken bei meiner Frau? Und dann haben sie gesagt, ehrlich gesagt, würden wir sie am liebsten ins Maasai-Land schicken, nach Kibaya. Nur sagte ich, ja, warum nicht? Und meine Frau war ebenso offen, damals mit 3 kleinen Kindern.
Ja, mutig. Wo ist das, in Tansania oder in Kenia?
Wir haben in Tansania gewohnt. Das ist die sogenannte südliche Maasai-Steppe. Vom Kilimanjaro aus gesehen, der liegt ja an der Grenze nach Kenia, sind es ungefähr ja, so 250 bis 300 Kilometer Luftlinie südlich. Wir sind in einem Städtchen namens Kibaya gelandet. Dort gab es ein Haus für einen Pfarrer seit ungefähr 69. Also das war so ein richtiges Wildweststädtchen, muss man eigentlich sagen.
Ja.
Am Ende der Welt. Also wir mussten dahin von Arusha aus, vom letzten Teerkilometer aus, noch einmal 350 Kilometer fahren, um dort anzukommen.
Ja. Hat Sie denn jemand begrüßt?
Als wir dort ankamen, die Begrüßung war ziemlich frostig, weil da unser Vorgängerpfarrer, glaube ich, sich erhofft hatte, dort bleiben zu können. Und er wurde dann dort wegversetzt von der dortigen Kirchenleitung, wovon wir natürlich nichts wussten. Und dementsprechend kühl blieb der Empfang.
War das auch ein Weißer?
Nein, das war ein tansanischer Pfarrer. Der weiße Pfarrer, unser sozusagen Missionarsvorgänger, war 3 Jahre vorher dort weggegangen, weil seine Frau krank war.
Ja, und sicher gab es da auch ganz besondere Erfahrungen, wo Sie sich auch der Führung Gottes bewusst waren.
Die Art, wie wir in dieses Maasai-Land kamen, war für uns erstaunlich eingefädelt. Damals hat meine Frau in der Tropenklinik in Tübingen angefangen zu arbeiten, als ganz junge Assistenzärztin. Und die kam eines Abends zu mir und sagte, heute hatte ich was ganz Komisches. Da war eine Missionarsfrau und da kam ein Oberarzt zu mir noch während der Untersuchung und sagte, die Frau muss dort weg, wo sie jetzt ist. Denn die war schwer krank. Und dann musste meine Frau im Namen des Oberarztes zu dieser Missionarsfrau sagen, sie dürfen nicht an dem Ort bleiben, wo sie jetzt gerade sind. Und wie sich Jahre später herausgestellt hat, hat meine Frau unseren Vorgänger, ohne es zu wissen, von unserer Stelle im Maasai-Land abberufen. Und als ich Vikar war, sagte mein damaliger Chef, wir machen ein Basar für ein Rinderprojekt in Tansania. Sollen Sie mal, dass Sie Material herkriegen. Und dann habe ich ahnungslos Material referiert für diesen Basar, habe einen Dia-Vortrag gehalten und habe Bilder gezeigt und Texte dazu vorgelesen von meinem Vorgänger. So habe ich Geld gesammelt für ein Projekt, was ich später selber geleitet habe, ohne davon zu wissen. Und so waren ganz viele verrückte Dinge. Da wusste ich im Maasai-Land, wenn es richtig hart kam, wusste ich, ich bin nicht durch Zufall hier.
Wir haben dann die Frauen, die Kinder diesen Umstieg in die Wildwest Atmosphäre überstanden.
Meine Frau war ja selbst einmal in Kenia gewesen, an dieser Stelle, wo ich meine Jüngerschaftsschule gemacht habe. Dort hat die einen Sommereinsatz verbracht. Und die hat sich da sehr gut eingefunden. Und die kleinen, damals noch ganz kleinen Kinder, die hatten eine traumhafte Kindheit. Denn die waren völlig unbeeinflusst von dem, was unsere Kinder heute so bedrängt. Der ganze Druck oder dieser Medien- oder Konsumeinfluss. Die haben mit ihren afrikanischen Freunden gespielt, wie in Bulabü.
Wie war denn die Verständigung?
Wir hatten vom Missionswerk aus schon gleich einen Sprachkurs in Kiswahili gekriegt, den wir beide auch sehr gut abgeschlossen haben. Also wir konnten nach 4 Monaten klar reden und auch praktisch fast alles verstehen, was auch da gesprochen wurde.
Predigen auch?
Predigen auch, wobei ich natürlich zum Volk der Maasai gesandt wurde. Und die sprechen eine völlig andere Sprache. Die wenigsten von denen konnten damals Kiswahili, die Sprache ihrer Stammessprache.
Wie haben Sie das Problem bewältigt?
Schon bevor ich dorthin kam, habe ich beschlossen, diese Sprache zu lernen. Das hat mir auch der Bischof dort geraten. Und ich wusste zum Glück nicht, was auf mich zukommt. Denn diese Sprache ist unglaublich schwierig.
Was macht sie so schwierig?
Die hat eine unwahrscheinlich komplizierte Grammatik. Die können in die Verben alles einbauen. Objekte, Richtungen, die Zeiten sowieso, Infixe, Präfixe, Suffixe. Es war zum Verzweifeln. Und zu allem Überfluss noch ist es eine tonale Sprache. Das heißt, wenn ich die Töne auf einem Wort verändere, verändert sich die Bedeutung. Und dann haben sie noch die unselige Eigenschaft gehabt, dass sie Wortanfang und Wortende verschmelzen wie die Franzosen. Und das alles zusammengenommen ist eine unglaubliche Hürde, um so eine Sprache zu lernen.
Aber Sie haben die Hürde gemeistert.
Ich habe die gemeistert. Ich hatte von Anfang an den absoluten festen Willen. Und das war wahrscheinlich auch das Beste, was ich tun konnte. Denn es gibt sonst fast keine Weißen überhaupt, die diese Sprache können. Und wenn immer ich irgendwo hinkam und ich habe 3 Sätze Maasai gesprochen, hatte ich offene Türen. Die haben alle gesagt, das ist einer von uns. Und das ist bis heute so geblieben. Wenn ich mit Maasai anfange, habe ich lachende Gesichter und offene Türen.
Und Ihre Frau, was hat die gemacht mit ihrem ärztlichen Wissen?
Meine Frau hat fast von Anfang an der Haustüre Menschen empfangen. Wir haben dann so einen kleinen Raum gebaut. Und da kamen eigentlich jeden Tag Leute und die hat dann oft mehrere Stunden pro Tag behandelt.
Nun haben wir gesagt, Sie waren ein Friedensbote unter kriegerischen Maasai. Was für ein Jahr schrieb man, dass Sie dort anfingen?
Ich habe angefangen 1996 und war dort bis 2003.
Waren die da noch kriegerisch, oder?
Also die kriegerische Zeit der Maasai ist Vergangenheit, aber die lebt manchmal noch auf. Vor allem bei Jugendlichen, wenn die als Mutprobe Rinder stehlen gehen. Wir müssen uns Maasai-Land vorstellen als eine riesige, relativ dünn besiedelte Steppe, wo Rinder gehalten werden. Und da leben ja nicht nur Maasai, sondern auch Angehörige anderer Stämme. Und früher waren die Maasai der Überzeugung, dass alle Rinder der Welt ihnen gehören, weil Gott ihnen die Rinder zugeteilt hat und anderen Stämmen eben andere Dinge. Das heißt, wann immer die Rinder gesehen haben im Besitz von anderen, nicht Maasai, haben sie gesagt, die müssen die irgendwann von uns gestohlen haben, die holen wir zurück. Und deshalb nannten sich diese Raubzüge auch Rückholungen. Und das haben die ab und zu gemacht. Das wäre mir einmal schier zum Verhängnis geworden. Denn ich war dort in der Steppe draußen an einem meiner Gebetstage, wo ich mich immer mal zurückgezogen habe unter so einen hohen Felsen. Und da saß ich also auf meinem Felsen und plötzlich kamen mit Pfeil und Bogen bewaffnete Männer aus dem Busch. Und ich wusste schon, in diesen Köchern, das sind keine normalen Pfeile, sondern das sind Giftpfeile. Und die kamen zu mir und haben mir gesagt, da sind Rinder gestohlen worden von uns. Das waren nicht Maasai, die schwer bewaffneten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß von nichts. Und dann hat der Anführer noch gesagt, bitte bete, dass wir die Rinder wieder kriegen. Und dann habe ich ein kurzes Gebet gesprochen, da zogen die weiter. Und ich habe mich wieder ins Gebet zurückgezogen und eine Stunde später kamen wieder solche. Und dann haben sie angefangen, an meinen Felsen zu umzingeln. Und ich dachte, oh, oh, jetzt wird's eng hier. Und nach einiger Zeit war also der ganze Felsen komplett umzingelt mit schwer bewaffneten Leuten, mit finsteren Blicken. Und dann auf einmal hat mich der Anführer angeschrien, hat gesagt, stand auf. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin hier der Pfarrer. Und dann hat er gesagt, steh auf. Und dann bin ich aufgestanden. Dann hat er gesagt, Hände hoch. Und dann habe ich gesagt, du, ich tue die Hände nicht hoch. Ich bin hier der Pfarrer. Und dann hat er zu seinen Leuten gesagt, durchsucht sein Gepäck. Und dann habe ich sie so angeschaut und haben sie sich nicht getraut, mein Gepäck zu durchsuchen. Jedenfalls ging es gut aus.
Waren denen auch die Rinder geklaut?
Genau. Da hatten Maasai in der Nacht zuvor 50 Kilometer weiter Rinder gestohlen. Und ein Zuchttrupp von wahrscheinlich bald 100 jungen Männern war den Rindern deren Spuren gefolgt. Und genau dort, wo ich war, war hohes Gras und da hatten die Rinderspuren verloren. Und was ich erst viel später erfahren habe, war, dass tatsächlich meine Maasai, die ich persönlich kenne, die waren die Diebe gewesen und die hatten sich in einem Loch unter diesem Felsen versteckt. Jedenfalls, mein Gebet ist erhört worden. Als diese Männer nach erfolgloser Suche am darauf folgenden Tag zurückgekehrt waren, kurz vor ihren Heimatdörfern, sind zwei Kühe aus dem Wald gekommen. Die Verfolger hatten die genau dort, wo ich saß, laufen lassen. Und die Kühe sind ihrem Instinkt folgend einfach heimgegangen.
Da hält man ja die Luft an, wenn man ihnen zuhört. Sie sagen, das war also so. Was hat sich geändert?
Für die Nomaden ändert sich alles innerhalb von kürzester Zeit. Es sind Jahrtausende alter Lebensstil, den die jetzt zunehmend aufgeben müssen. Dieses nomadische Leben, wo man Häuser oder Hütten baut und nach ein paar Monaten weiterzieht, weil das Land unendlich groß ist, das geht nicht mehr, weil immer mehr Leute, die dringen ein und nehmen diese Steppe unter den Pflug. Und besitzen dann praktisch dieses Land, was früher Weideland war, sodass die Maasai immer mehr zurückgedrängt werden.
Aber das sind Afrikaner, die das tun.
Genau. Ja. Das sind vor allen Dingen tansanische, einheimische, reiche Leute, die durch Korruption sich riesige Flächen unter den Nagel reißen. Und sobald es natürlich Ackerland ist, können die Maasai dort nicht mehr hin. Also ein Riesendrama, wirklich ein Riesendrama.
Nun haben Sie eben schon mal so beiläufig erwähnt, dass Sie also in einem riesigen Gebiet Gemeinden betreuten oder Gruppen von Gläubigen. Wie sind denn nun diese damals ja doch noch kriegerischen Maasai Christen geworden?
Die Maasai haben sich sehr lange dem Christentum versperrt. Also die ersten Missionsversuche waren ja schon um 1897 in Arusha und Umgebung. Und die haben ganz lange gesagt, davon wollen wir nichts wissen. Oder sie haben sich's angehört, haben aber ihren Lebensstil nicht geändert. Der große Aufbruch begann eigentlich erst zur Mitte der 80er Jahre, weil da ein großes Problem aufgetreten ist und das Christentum war die Lösung dafür. Und zwar hatte sich seit den 30er Jahren eine Besessenheitskrankheit ausgebreitet, vor allen Dingen unter Frauen, ab und zu mal auch unter Männern. Die hatten so Anfälle, fielen dann in Trance, begannen wild zu gestikulieren oder sind hingefallen. Und manche sind an der Krankheit sogar gestorben. Frauen haben es so weit getrieben, dass sie ihre Kinder ins Feuer geworfen haben, in so einem Anfall. Und das war natürlich sehr bedrohlich. Und man hat irgendwann rausgefunden, dass diese Frauen durch afrikanischen Zauber nicht gesund werden, sondern die werden gesund, wenn man sie tauft.
Von Ende des 19. Jahrhunderts bis, Sie sagten, in den 30er Jahren. Das war ja also eine ganze Generation, wo also nichts war an christlicher Botschaft. Da konnten doch die Missionare eigentlich nur beten und hoffen und warten, dass mal was wird, oder?
Die haben schon ihre Missionsstation gegründet in Arusha, in der damaligen Ansiedlung der Arusha am Berg, am Meroberg, und haben Missionsversuche gestartet. Aber das blieb die ersten Jahrzehnte relativ beschränkt. Die haben in den ganzen ersten Jahrzehnten fast nur entweder kinderlose Frauen gekriegt oder chronisch Kranke oder Behinderte. Nur die waren für die Botschaft zu gewinnen. Fast nur die.
Wie kann man das erklären, dass die irgendwann gemerkt haben, dass die Taufe eine Medizin gegen die Besessenheit ist?
Also als die ersten besessenen Frauen getauft wurden, hat man gesehen, die sind auf der Stelle frei von dieser Krankheit. Und dann hat sich das natürlich rumgesprochen wie ein Lauffeuer im ganzen Maasai-Land. Und diese befreiten Frauen, das wurden die besten Missionarinnen. Denn die kannten die Hölle der Besessenheit und die Freiheit hinterher. Das heißt, die Maasai-Frau hat Jesus als den großen Befreier kennengelernt.
Ja, also ich höre natürlich mit Staunen und Dankbarkeit. Es erinnert ja an Erfahrungen, die das Neue Testament schildert. Aber es würden ja nicht einmal alle ihre Amtsbrüder heute das einfach so entgegennehmen und sagen, Besessene, gibt's das denn überhaupt?
Wenn ich etwas vor Augen habe, dann zu sagen, dich gibt's ja gar nicht, das ist relativ schwierig, selbst für einen wissenschaftlich gebildeten Theologen. Ich habe so eine besessene Person vor mir und ich habe die Lösung in der Hand. Und dann zu sagen, ich mache hier nichts, weil das gibt's nicht, das wäre doch ein bisschen verwegen, muss ich sagen.
Was haben Sie empfunden, als Sie das erste Mal einem besessenen Menschen gegenüber waren?
Ich habe zum ersten Mal sowas erlebt in so einem Maasai-Gottesdienst, damals noch in der Sprachschule. Und da war so eine Frau, plötzlich mitten im Gottesdienst fing die an zu schreien und saß dann auf dem Boden und hat sich dann hüpfend im Sitzen auf dem Boden bewegt. Und ich dachte, oh, oh, was will das nun werden? Hatte keine Ahnung, wie die jetzt damit umgehen. Hab nur gemerkt, der Einzige, den das jetzt hier stört, bin ich. Die anderen wissen scheinbar, wie man damit umgeht. Ja, ich habe das ja selber dann aber hunderte Mal erlebt. So.
Wie kommt ein Mensch dazu, besessen zu sein?
Da hat dann ein Theologe von der Universität ein richtiges Forschungsprojekt draus gemacht. Wo kommt es eigentlich her? Und das Fazit war, genau weiß man es nicht. Die hatten in der Begegnung mit Bantu-Stämmen, die so Voodoo-artigen Zauber betreiben, hatten einige Maasai wahrscheinlich dieses Phänomen irgendwie sich zugezogen. Wir kennen diese Arten von Besessenheiten von manchen Bantu-Stämmen, die in der Umgebung der Maasai leben. Das wird meistens durch so extremen Voodoo-Zauber hervorgerufen. Und die Maasai-Frauen haben das auch gekriegt. Manche haben es gekriegt, nachdem sie bei den Zauberern waren. Manche haben es einfach auch so gekriegt, obwohl sie nie bei Zauberern waren. Es war einfach nur schlimm. Und die Männer, die eigentlich dem Christentum nicht positiv gegenüberstanden, haben dann reihenweise ihre Frauen zu uns gebracht. Haben gesagt, macht irgendwas, das denen besser geht. Und es hat funktioniert.
Ja, wie?
Es kam manchmal in Gottesdiensten dazu, dass plötzlich Frauen, selten auch Männer, angefangen haben, wie verrückt zu schreien. Und dann habe ich gefragt, was ist denn los hier? Ja, die ist besessen. Ja, wird die nachher getauft? Ja, genau, die wollen wir nachher taufen. In dem ganz nüchternen Gottesdienst kam es dazu, ich hatte verschiedene Dinge zu tun und irgendwann kam es auch zur Taufe in dem Gottesdienst. Man muss sich das also vorstellen, unter dem Baum, irgendwo in der Steppe. Und dann kamen da meinetwegen 3 oder 4 Frauen, die haben ihre Babys taufen lassen und dann kamen noch 2 Männer und dann vielleicht nochmal 3 erwachsene Frauen. Und dann habe ich angefangen zu taufen, ganz nüchtern. Wie man es hier auch macht. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kam ich zu den Erwachsenen und habe sie also nach dem Namen gefragt. Und dann sagt die erste, ja, ich heiße Magdalena oder Naira Buake. Und wenn ich dann gefragt habe, wie sollst du nun heißen? Und dann, wenn eine Frau nicht geantwortet hat, dann wusste ich schon, oh, oh, jetzt geht's gleich wieder los. Und dann habe ich schon gemerkt, dass die oft so versteinerte Gesichter haben. Oder sie zucken, die Augen zucken. Und dann habe ich die Umstehenden gefragt, wie wird denn die Frau nun heißen? Und dann haben die angefangen zu diskutieren, wie der neue Name sein soll. Manchmal habe ich dann noch die anderen erstmal getauft, bin dann zurückgekehrt. Und wenn ich also den Namen wusste, also Namanyak zum Beispiel, ja, und dann habe ich gesagt, bin schon ein bisschen zurückgegangen, weil ich schon wusste, was gleich passieren wird. Habe jetzt einfach meine Schale gehalten, habe mit der Hand ins Wasser gegriffen und habe gesagt, Namanyak, Albatis, Ieren, Karnen, Kaipapa, und ein Noti, und ein Kjangetzenjati. Namanyak, ich taufe dich auf den Namen des Vaters. Und dann in dem Moment, wo der erste Wassertropfen diesen Kopf berührt, begann ein Geschrei, als hätte man der Frau hinten ein Messer zwischen die Rippen gejagt. Wohlgemerkt, ich habe keinerlei Beschwörung betrieben. Ja. Fast immer sind die Personen umgefallen, haben sich am Boden hin und her gewälzt. Das ging dann 20 Sekunden lang, dieses Geschrei, und ich hatte meine Taufe noch nicht zu Ende gebracht. Sobald die Frau einigermaßen ruhig wurde, bin ich dann dahin gegangen und habe gesagt, und im Namen des Sohnes, und habe nochmal Wasser über den Kopf gegossen, und im Namen des Heiligen Geistes. Und dann ging das ganze Geschrei noch einmal 20 Sekunden, schlimmstenfalls nur eine Minute. Und dann lagen diese Personen ganz still mit einem großen Frieden. Und dann nach so und so vielen Minuten sind die dann aufgewacht, haben angefangen, sich den Dreck von den Kleidern zu klopfen. Sind aufgestanden, haben sich hingesetzt und waren ruhig. Und ich habe immer wieder nachgefragt, was ist denn aus der Besessenen von damals geworden, wenn ich irgendwo wieder hinkam. Und einmal habe ich wieder eine gefragt, habe ich gesagt, wo war denn die letztes Mal hier, die so geschrien hat? Und dann hat sie mich angegrenzt und hat gesagt, ich bin's doch, kennst du mich nicht mehr? Die hatte also inzwischen im dortigen kleinen Kirchenchor mitgesungen. Eine Frau, die uns sehr vertraut geworden ist im Maasailand, die Nembores Parmet, die war eine der ersten, die sich hat taufen lassen. Und die hatte eine besonders extreme Form von dieser Besessenheitskrankheit. Die wusste immer schreckliche Dinge voraus. Das hat sie mir vor einigen Jahren nochmal im Detail erzählt. Die hat 4 Kinder verloren und die wusste immer vorher, ein paar Tage vorher, wann und wie ihr Kind sterben wird oder dass es sterben wird. Und darüber ist sie schier zerbrochen und hat zu ihrem Mann, dem Parmet, gesagt, ich möchte mich taufen lassen. Und der alte Parmet war stur und hat lange zugewartet. Und die Nembris hat zu ihm gesagt, wenn du nicht zustimmst, dann nehme ich Gift und bring mich um. Und der Parmet hat es immer noch rausgezögert. Und als es richtig ernst wurde, hat er zugestimmt und die Nembris wurde frei. Und die Nembris ist jetzt eine alte Frau. Die könnte man in Stücke schneiden. Die würde nie mehr ihrem Jesus abschwören, weil die ihn wirklich als den Befreier erlebt hat. Eine faszinierende, liebevolle, starke Frau. Und solche haben wir noch mehr. Eine andere ist die Nasinyadi Lenirei, heißt die. Auch die kenne ich gut. Zu der hat der Vater einmal gesagt, du Nasinyadi, du musst dich nicht wundern, wenn es in deinem Leben schief geht, denn ich habe viel Blutschuld auf mir. Er hatte sehr viele Leute ermordet auf diesen Rinderraubzügen. Die Nasinyadi, die hat 10 Kinder bekommen, die alle gestorben sind. Und die ist darüber so in Verzweiflung geraten, dass sie zu ihrem Vater auch gesagt hat, Vater, entweder du stimmst meiner Taufe zu oder ich bring mich um. Und auch der hat schließlich zugestimmt. Und Nasinyadi hat nach ihrer Taufe noch 4 Kinder zur Welt gebracht und die leben alle. Und ich habe diese Geschichte extra vor 2 Jahren noch einmal verifiziert, weil ich war mir nicht sicher, stimmt es wirklich? Es stimmt wirklich. Es ist tatsächlich so passiert.
Ja, können wir noch ein bisschen dabei verweilen, umso mehr als Bibelleser immer wieder auf dieses Phänomen stoßen. Das zeigt doch, dass in der unsichtbaren Wirklichkeit dämonische Kräfte am Werken sind. Finsternismächte.
Selbstverständlich. Es gibt viele Dinge, die ich mir nur so erklären kann.
Ja.
auch wenn ich jetzt da kein Dämonologe bin, ja, weil es mich nicht weiter interessiert. Ja. Aber mit der Wirklichkeit dieser Mächte habe ich sehr oft zu tun gehabt.
Ja.
Für mich viel faszinierender war natürlich die Wirklichkeit und die ungeheure Macht des Namens Jesu.
Ja. Und die Taufe ist ja letztlich auch etwas nicht zu erklärendes. Ich meine, da passiert eben auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl des Heiligen Geistes aus seiner unsichtbaren Wirklichkeit mit uns hier in der Wirklichkeit. Sie müssten eigentlich von Pfarrei zu Pfarrei reisen, um den Menschen zu sagen, hier, guck mal, wie Christus erfahrbar ist.
Mir offenbart es auch an dieses Geheimnis. Ja.
Ja, ja.
Man kann eine Taufe nicht definieren. Und du merkst, du hast es da mit einer Macht und mit einer Wirklichkeit zu tun. Da musst du die Waffen strecken und sagen, mit dem lebendigen Gott bin ich da unterwegs.
Was sagen denn Ihre Kollegen, wenn Sie das hier erzählen?
Ich hatte einen Vorgänger, einen Kollegen, einen Missionar aus dem Bayerischen. Der hatte eigentlich bis dato gar nicht geglaubt, dass es einen Teufel gibt, bis er dann diese Besessenen taufen musste. Und ja, ich weiß nicht, was das mit seiner Theologie gemacht hat, aber er hat sich darauf eingelassen und hat selber auch ganz viele Menschen geholfen.
Ja, also wir können da nur sagen, wie wunderbar doch Gott es uns ermöglicht, an seiner übernatürlichen Kraft teilzunehmen. Jetzt noch ein bisschen weiter von den Maasai. Was haben die denn so für Sitten und Gebräuche? Sie sagen, die Männer bringen ihre Frauen, wenn die Frau besessen ist. Ist ein intaktes Familienleben? Wie soll man sich das vorstellen?
Es ist halt ganz anders wie bei uns. Das gesamte Leben dreht sich eigentlich um das Rind, um die Kuh. Die Anlage einer Boma, eines Maasai-Dorfes, ist so angelegt, dass in der Mitte die Kühe stehen. In einem äußeren Kreis um den Dornenwall herum stehen dann Häuser, Lehmhütten oder Erdhütten. Und die gehören den jeweiligen Frauen. Und ein Maasai hatte immer das Bedürfnis, möglichst viele Kühe zu haben und auch möglichst viele Frauen. Die Frauen wiederum sind diejenigen, die die Kühe melken und die Männer hüten die Kühe. Und ein wohlsituierter Maasai, wenn der meinetwegen 200 Kühe hat, die sind von einer Frau nicht zu melken. Der braucht dann 2, 3, 4 Frauen. Und so war dieses klassische Familienbild über Jahrtausende der Maasai. Ganz klar, wenn jemand viele Kühe hat, ist er sehr geschützt gegen die Schläge des Lebens. Ja, eine große Herde, selbst wenn sie dezimiert wird, erholt sich schneller. Und so hatten die aus unserer Sicht ganz eigenartiges Familienbild, aber aus dortiger Sicht natürlich ein sehr logisches. Und das ändert sich jetzt natürlich völlig alles.
Ja, wenn die zum Glauben kommen, wie wirkt sich das aus, ein Mann mit 4 Frauen? Kommen die dann alle zusammen zum Glauben? Kommt nur einer von denen zum Glauben? Wie geht das?
Also lange Zeit kamen fast nur die Frauen zum Glauben. Meistens waren es die ehemaligen Besessenen, die ihren Mitfrauen gesagt haben, komm dahin, das tut dir gut. Und die Männer haben sich lange gesperrt, denn für einen Mann, wenn er gläubig wurde, galt die Regel, du darfst nicht weitere Frauen heiraten. In der ersten Zeit der Mission musste sogar ein Mann alle Frauen nach der ersten, die er geheiratet hat, wegschicken. Ein Drama, ein absolutes Drama für Frau und Mann. Später hat man dann gesagt, nee, wenn du 3 Frauen bereits hast, die darfst du behalten, ja, ihr bleibt zusammen, aber du darfst nicht nochmal weitere Frauen dazu heiraten. Und das war ein echtes Hindernis für viele Männer, denn jeder Mann hat den Traum, möglichst eine große Herde zu haben. Und wenn er viele Rinder hat, braucht er natürlich auch Menschen, Frauen, die diese Rinder melken. Aus unserer Sicht schwer verständlich, aber aus tansanischer, aus Maasai-Sicht eine ganz logische Sache.
So, und in all diesem wächst nun Ihre kleine Kinderschar heran. Gibt es denn dann eine Schule, wo die Kinder hingehen?
Meine Kinder waren bei der Ausreise, die Zwillinge waren 3,5 und die Magdalena war gerade mal 1 Jahr alt. Wir sind also mit 3 Wickelkindern ausgereist. Und die sind zunächst einfach zu Hause gewesen. Wir hatten dann eine Hilfe für uns im Haushalt. Und als die in die erste Klasse kamen, haben wir nach der deutschen Fernschule unterrichtet. Das ging ganz gut. Die haben uns einfach Materialboxen mitgegeben. Und am Anfang hat meine Frau noch selber das gemacht. Das ging relativ locker zu. Und wir haben dann vom Missionswerk eine Praktikantin bekommen für 1 Jahr. Die hat dann diesen Unterricht gemacht. Es war eine Traumschule. Die sind am Morgen um 9 Uhr in ihr kleines Klassenzimmer bei uns im Haus reingesessen und die waren um 11 Uhr fertig. Kein Stress, kein Handy, kein fahr mich hierhin, fahr mich dorthin. Für die Kinder war es natürlich ein Traum.
Sie haben vorhin mal so beiläufig gesagt, es wurden in der Zeit, in der Sie dort Ihren Dienst hatten, Hunderte getauft. Wie ist das denn? Wir würden ja hier sagen, man kann eigentlich nur taufen, wenn auch jemand wirklich unterrichtet ist, dass er weiß, was ihm passiert. Aber wenn Sie da nun in einem Gottesdienst plötzlich so einer Besessene gegenüberstanden, dann war ja gar keine Möglichkeit vorher zu unterrichten.
Das ist bei den Besessenen in der Regel tatsächlich so. Wir hatten sogar welche einmal einen jungen Mann, das war der Schwiegersohn vom Freund von mir, der konnte diese heiligen Wörter gar nicht aussprechen. Und der Kerl, wenn es heißt, ich glaube an Gott den Vater, und dann hat er immer gesagt, ich glaube nicht an Gott den Vater. Und dann haben die den wochenlang versucht zu unterrichten, immer abends ums Feuer, ja. Und das ging einfach nicht, der war blockiert. Und dann kamen sie zu mir und haben gesagt, du, den musst jetzt einfach so taufen. Und dann haben wir den getauft, dann konnte er sprechen. Bei den Besessenen war es oft so, dass die hinterher unterrichtet wurden. Aber bei den Nichtbesessenen war von uns schon die Forderung, die müssen große Teile des Katechismus auswendig lernen, was natürlich bei älteren Leuten schwierig ist. Die Jüngeren haben das sehr schnell aufgefasst und bei den Älteren war man halt dann barmherzig und hat gesagt, komm, ist schon gut, wir taufen dich auch so.
Ja, es ist interessant, dass Sie also auch die lutherischen Gewohnheiten dort in die Gegend mit übernehmen. So ein Gottesdienst, der hat ja seine feste liturgische Form. Wie handhaben Sie das dort oder handhabten? Sie muss ja in der Vergangenheit sprechen.
Ich meine, die haben eine sehr nüchterne Liturgie in Tansania, aber die brechen das natürlich auf, indem sie überall Chöre haben. Die haben in vielen Gemeinden 2, 3, 4 Chöre und die singen dann mit großer Begeisterung ihre Lieder. Und so ist das afrikanische Element zumindest gegenwärtig.
Haben Sie den Eindruck, dass dann auch diese oft ja hier auch von vielen als steif empfundene Form dort doch verlebendigt wird im Herzen dieser Menschen?
Ich habe mir ja meine Leute immer genau angeschaut, wie es denen so geht dabei. Und ich habe gemerkt, dass die wirklich von ganzem Herzen dabei sind. Auch bei dieser für mich zu nüchternen und zu steifen Form, wie sie es in Tansania feiern. Ich wünsche der Kirche dort allerdings schon, dass sie den Schritt macht und das moderne Liedgut mit reinnimmt und sich auch öffnet. Einfach für lockerere und lebendigere Form.
Ja. Haben die ihre eigenen Lieder?
Die haben das von den Missionaren mitgebrachte Liedgut, vor allem Erweckungslieder aus dem 19. Jahrhundert. Näher, mein Gott, zu dir und so weiter. Das sind so die Standardlieder in Tansania. Zum Teil noch ein paar ganz alte, klassische Kirchenlieder. Und natürlich unwahrscheinlich viel wechselndes Liedgut durch die Chöre.
Gibt es auch eine Bibelübersetzung in der Sprache der Masai?
Ja, die habe ich sehr viel verbreitet auch, damit die Masai dort eben das Wort Gottes in ihrer Sprache lesen und lernen können. Das war verrückt am Anfang, denn die konnten es zwar sprechen, aber keiner konnte das lesen. Denn die hatten in der Schule alle nur Swahili gelernt. Und Masai ist nicht nur schwer zu sprechen, sondern sehr schwer zu lesen. Aber inzwischen hat sich das sehr gut ausgebreitet.
Haben Sie vorhin gesagt, dass Sie bis zum Jahre 2003 dort gewesen sind. Haben Sie denn einen Nachfolger gefunden, der nun auch diese Arbeit fortführt?
Ich habe schon geahnt, dass das so nicht mehr gehen wird. In meiner Zeit sind diese Gemeinden unwahrscheinlich gewachsen. Und ich habe meine bis dato damals Einzelgemeinde noch zweimal geteilt. Und mein Vorvorgänger hatte sie schon einmal geteilt, sodass jetzt Gemeinden entstanden waren mit einer Größe, die auch ein einheimischer tansanischer Pfarrer einigermaßen bewältigen kann. Und da wusste ich schon, da schickt man keinen Missionar mehr hin. Das Kapitel Missionar ist für dort zu Ende.
Hat es geklappt?
Ich habe intensiven Kontakt, seit die Handys haben, und das hat jeder inzwischen. Selbst Leute, die nicht lesen und schreiben können, haben Handys. Seither ist es auch sehr einfach, einen Kontakt zu halten.
Gibt es denn genügend tansanische Pfarrer?
Die Kirche hat viele Pfarrer. In unserer Gegend haben sie zu wenig ausgebildet, leider, weil sie sagten, wir können die nicht finanzieren. Aber es gibt sehr viele junge Männer, die sich nichts sehnlicher wünschen, als Pfarrer zu werden.
Nun haben Sie noch Ihre Gottesdienstveranstaltungen unter dem großen Baum gehabt. Ist das inzwischen auch noch so oder baut man auch schon kleine Gebäude vielleicht, oder?
Also zu meiner Zeit war es fast überall noch unterm Baum. Die haben dann aber überall immer schon gesagt, Pfarrer, wir wollen jetzt eine Kirche bauen. Eine anständige mit Blechdach und Mauern. Und inzwischen, wenn ich jetzt Besuche mache, dann treffe ich fast überall kleine, mittlere, riesengroße Kirchen an. Manchmal Kirchen, wo ich sagen würde, das sind locker 500, 600 Sitzplätze drinnen. Ganz einfach lagerhallenartig gebaut, aus Ziegelsteinen, die sie vor Ort brennen, oder aus Betonsteinen.
Sie sagen, so oft ich die besuche, machen Sie also noch weiterhin Besuche?
Ja, ich bin da sehr verbunden. Ich unterstütze sehr viele Waisenkinder. Ich habe mitgeholfen, Schulen zu bauen. Und einer meiner Nachfolgepfarrer, mit dem bin ich befreundet und den unterstütze ich. Ich habe letztes Jahr ein großes Eheseminar gemacht für die kirchlichen Mitarbeiter mit bald 100 Teilnehmern und so weiter.
Und die Waisen, wie betreuen Sie die?
Das hat es nicht unmittelbar mit meiner Masai-Arbeit zu tun. Ein Freund von mir, Pfarrer Dr. Martin Burkhardt, der war damals Lehrer an einer Hochschule am Kilimanjaro und der hat ein Waisenprojekt gestartet. Dezentral, nicht über Waisenhäuser, sondern indem er gesagt hat, die Kirchengemeinden haben so ein Potenzial. Wir suchen jetzt ehrenamtlich aus den Kirchengemeinden die ganzen Waisen, die dort leben, in dem Bezirk einer Kirchengemeinde erst einmal kategorisieren. Also erst einmal aufnehmen und in Kategorien einteilen und dass wir dann versucht, über die Kirchengemeinde denen ganz spezifisch zu helfen, je nach Bedarf.
Und das funktioniert?
Das funktioniert hervorragend. Da ist so eine Motivation da unter den Gläubigen, zu sagen, wir wollen den Waisen helfen. Und da haben wir überall in diesen Kirchengemeinden, wo wir aktiv sind, Ehrenamtliche, die das machen, die besuchen die Waisen einmal die Woche und versuchen die so übers Jahr immer wieder mal durchzubesuchen. Die holen die am Samstag zu gemeinsamen Veranstaltungen, dass die mal miteinander essen. Die sorgen dafür, dass die Kinder medizinisch betreut werden, dass sie Schuluniformen bekommen und so weiter.
Das hört sich aber wie ein ganz anderes Modell an, als das, was man sonst ja hat. Wenn also in Deutschland Hilfswerke sich um Kinder kümmern, dann sind es ja Mittel hier aus Deutschland oder aus der Schweiz, die man sammelt und mit denen man dann dort hilft. Aber wenn ich Sie richtig verstehe,